Ruhe finden im Sein ist heute Thema. Wir werden heute Morgen über Druck und Stress sprechen. Wer hat gedacht, das wird entspannt heute hier? Entspannter Gottesdienst? Oh, ihr seid alle auf Arbeit eingestellt, das ist gut. Ja, Druck und Stress, innerer Druck. Für wen ist das ein Thema heute? Ich glaube, da würde immer wieder jemand, wenn nicht sogar alle, aufzeigen. Es ist natürlich eine Typsache. Der eine, den packt es mehr, den anderen weniger. Aber normalerweise ist der Alltag so, bei mir zumindest und ich glaube bei vielen von euch auch, mit kleinen Variationen, Haus, Kinder, Schule, Organisationen aller Art, Termine mit Freunden, wichtige Termine, unwichtigere Termine, alles unter einen Hut bekommen. Wir rotieren ständig. Da hilft auch nicht das Handy, dass es ruhiger wird. Man schaut ständig aufs Handy, mal eben an der roten Ampel kam eine Nachricht. Wer kennt das? Genau, hierhin, dahin immer etwas zu tun. Kommt dir da etwas bekannt vor? Hast du dich da schon wiedergefunden? Druck wird ein immer größeres Gesellschaftsthema auch mit Folgen. Psychische Krankheiten wie zum Beispiel Burnout, Medikamente zum Stressabbau werden viel benötigt, bis hin zu körperlichen Stresssymptomen wie chronische Erschöpfung, Bluthochdruck und so weiter. Ihr kennt die ganze Latte mit Sicherheit auch und könnt noch ganz viel mehr dranhängen. Dazu machen wir jetzt ein Gedankenspiel. Wenn ihr mögt, macht mal die Augen zu, lasst euch mal darauf ein und spürt dem mal ein bisschen nach. Ihr fahrt 3 Tage weg. Ihr alleine. So. Der Erste hat jetzt wahrscheinlich schon gedacht, oh cool, dann kann ich endlich mein Buch lesen. Und der andere dachte, oh, ich muss unbedingt mal Nachrichten beantworten. Kann ich dann endlich mal schaffen. Der andere sagt, boah, ich möchte endlich mal mit allen Leuten telefonieren, die ich schon so lange nicht mehr gesprochen habe. Ach so, und der Arbeitslaptop, der kann auch noch eben mit, weil ich habe da noch 2 Nachrichten, die muss ich unbedingt noch beantworten. Nein, ihr lasst alles zu Hause. Das Handy bleibt zu Hause. Der Laptop, die Bücher, auch wenn es Freizeitlektüre ist. Ihr macht nichts. Ihr setzt euch hin und macht nichts. Spürt ihr mal nach, was da so für Gefühle in euch. Von mir aus sitzt ihr in einem leeren Raum. Es gibt nichts, nichts zu tun. Was passiert da mit dir? Wenn du nichts tun sollst, wie fühlst du dich dann? Was empfindest du in dieser Situation? Okay, also ich mache bei mir die Erfahrung, dass wenn ich nichts zu tun habe, ich mir ganz schnell was suche. Ich mache das nicht gerne, einfach da sitzen. Das ist mir unangenehm. Ich suche mir ganz schnell eine Tätigkeit. Lesen, telefonieren. Und wenn es nur in Gedanken ist, die nächste Woche zu planen, zu gucken, was steht an. Warum fällt mir das Nichtstun so schwer? Warum fühlt sich das Nichtstun traurig an oder bedrohlich oder leer? Oder was ihr sonst noch jetzt so empfunden und gefühlt habt an Gefühlen? Ich merke erst in diesem Nichtstun, wie sehr ich beschäftigt bin. Erst dann merke ich das. Was ist der Grund, warum ich nicht zur Ruhe komme? Es ist in uns ganz viel verborgen. Es könnte eine Menge hochkommen in der Stille, im Nichtstun. Zum Beispiel hängt mir eine alte Beziehung nach. Der Chef ist gerade blöd gewesen. Arbeitskollegen waren doof. Ungelöste Konflikte oder ich habe Mist gebaut. All das könnte hochkommen. Darum laufe ich vor diesem Nichts oder wir davon. Wir versuchen zu vermeiden und nicht zu spüren. Aber, und das ist die Krux an der Geschichte, es holt uns immer wieder ein. Es geht nicht weg, der Druck, der Stress. Und im Gegenteil, der Druck wird eigentlich immer stärker und der Stress. Und wir brauchen immer wieder neue Sachen, neue Dinge, neue Beschäftigungen, damit wir uns, ich nenne es mal ganz salopp, uns wegmachen können. Ich habe den Begriff mal gehört, ich fand das so einprägsam. Ich muss mich wegmachen in irgendwelchen Aktionen. Man kann auch sagen, fliehen, entfliehen, flüchten. Und eigentlich sind wir nicht gestresst, weil es so viel zu tun gibt. Habt ihr das schon mal überlegt? Ich merke nämlich, dass ich gestresst bin, weil ich mir immer was suche. Wir suchen uns immer wieder auch Beschäftigungen, weil wir es nicht aushalten im Nichts. Wenn wir uns aber diesem Nichts einmal mutig und bewusst aussetzen, werden wir merken, dass dieses Nichts gar nicht so bedrohlich ist, nicht so schlimm, nicht so leer. Wir werden lernen und die Erfahrung machen, dass wir ankommen können im Sein. Dieser Ort des Seins ist ein guter und fruchtbarer Ort. Er kann ein Fundament werden, auf dem etwas Neues wachsen kann, Leben entstehen kann und ich darf einfach nur sein. Gott gebraucht auch diese Worte. Habt ihr vielleicht schon gedacht, das kenne ich irgendwoher, das Sein. Gott sagt, ich bin da oder ich bin der ich bin. Gott ruht absolut in sich, in seinem Sein. Es gibt natürlich auch frommen Aktionismus, christlichen Aktionismus. Heutzutage ist auch ganz modern und in die Selbstverwirklichung. Guck, was du brauchst, was du willst und alle anderen stehen hinten an. Das kann dazu führen, dass ich im Dienst an Gott so aktiv bin, dass ich auch Gott verpasse. Also ich bin nicht nur ganz nicht bei mir, sondern ich bin auch nicht bei Gott. Du kannst dem Herrn so dienen wollen, dass der Dienst dein Herr wird und du das Eigentliche verpasst. Dazu gibt es im Neuen Testament eine Geschichte, die handelt von zwei Schwestern. Der Kontext dieser Stelle, dieser Bibelstelle ist, der Kontext kann manchmal wichtig sein, das wisst ihr auch, Jesus wird gefragt, Jesus, was ist das Wichtigste? Was steht über allem? Daraufhin sagt Jesus, das Wichtigste ist die Liebe. Und zwar sollst du Gott lieben, deinen Nächsten und dich selbst. Dann kam wieder die Frage, wie geht der Nächstenliebe? Wie funktioniert das? Daraufhin erzählte Jesus die Geschichte des barmherzigen Samariters. Ihr kennt die Geschichte, wo der Samariter ganz liebevoll sich um eine verletzte Person kümmert, nur weil er die Person sieht. In diesen Stellen davor bevor ich zu der Geschichte mit den zwei Schwestern komme, da wird nicht die Frage gestellt, wie man Gott liebt oder sich selber. Da wird nur gefragt, wie geht der Nächstenliebe? Und Jesus geht vielleicht indirekt darauf ein und erzählt weiter und kommt dann zur Geschichte von Maria und Martha. Die steht in Lukas 10, 38, Vers 42. Als sie weiterzogen, kam er in ein Dorf, Jesus. Eine Frau namens Martha nahm ihn gastlich auf. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Martha aber war ganz davon in Anspruch genommen, zu dienen. Sie kam zu ihm und sagte: Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die Arbeit mir allein überlässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr antwortete: Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühe, aber nur eines ist notwendig. Maria hat den guten Teil gewählt. Der wird ihr nicht genommen werden. Wer von euch hat eine ältere Schwester? Ein paar. So, wenn ihr keine habt, dann stellt euch vor, ihr hättet eine oder ihr wärt die ältere Schwester. Ich wäre die ältere Schwester. Stellt euch vor, ihr macht eine Gartenparty zur Feier von Jubiläum, Geburtstag. Habt Nachbarn, Freunde, alle eingeladen. Die ersten Gäste kommen, ihr setzt euch zu den Gästen an den Tisch. Und eure größere Schwester, die steht in der Küche, die macht noch schnell das Essen, deckt noch schnell den Tisch. Ach, die Sachen im Ofen müssen auch noch. Ich glaube, die wäre nicht so erfreut. Ich wäre auch nicht erfreut. Ich glaube, ich hätte genauso reagiert. Ich hätte gesagt: Ey, jetzt sitzt die da bei den Gästen, unterhält sich und ich bin hier am Machen, damit alles läuft und alle alles haben. Das ist der Beziehungskontext zu Maria und Martha. Jesus geht aber auf Marthas Ärger gar nicht so wirklich ein. Was ist denn der gute Teil? Was meint Jesus da, als er das sagte? Die Maria sitzt einfach nur da, die macht nichts. Die sitzt da und ist entspannt. Der damalige gesellschaftliche Kontext war auch ein etwas anderer als das, wie es sich darstellt in dieser Situation. Da war es so, dass die Frauen sich um die Bewirtung kümmern, den Haushalt, das Essen. Und was absolut untypisch war, war, eine Frau redet nicht einfach mit einem Rabbi. Und umgekehrt auch nicht. Erst recht nicht, dass sich eine Frau zu seinen Füßen setzt. Sich zu jemanden Füßen zu setzen, bedeutete damals, eine ganz besondere Rolle zu haben. Paulus schrieb in ein paar Büchern danach, ich glaube Apostelgeschichte war es, ich saß zu den Füßen Gamaliels. Und das hat er nicht geschrieben oder gesagt, weil einfach keine Stühle mehr frei waren oder der Saal voll war. Er durfte sich zu den Füßen setzen, weil er eine ganz besondere Rolle hatte zu seinem Lehrer. Was also tut Maria da an den Füßen von Jesus als Frau, als Nicht-Theologin, keine Rabbinerin? Das ist völlig untypisch und ging gegen jede Etikette. Ich glaube, selbst heute würden wir uns wundern, wenn ich mich jetzt hier zu Holgers Füßen setzen würde. Naja, es gibt doch Stühle. Das hat damals einen ganz anderen Ausdruck gehabt. Wie ging es denn der Martha in dieser Situation, die so da sitzt und nichts tut? Welcher Druck lastete auf ihr? Welche Erwartungen hatte die Gesellschaft? Du solltest lieber, du musst, du kannst doch nicht. Wieso meinst du das ausgerechnet du? Was sollen die Leute denken? Und dann aus den eigenen Reihen noch die Martha, die große Schwester. Die ist ärgerlich. Die ist sauer. Hat nicht viel Verständnis dafür, dass sie alleine arbeiten muss. Martha hat ein Problem mit der Situation. Wer kein Problem mit dieser Situation hatte, war Maria. Sie stellt gar nicht die Frage, ob es okay ist, dass sie sich zu Jesu Füßen setzt. Sie stellt gar nicht die Frage, hör mal, ist das okay, dass du jetzt gerade die Arbeit alle machst? Ich muss mich hier hinsetzen. Sie sitzt entspannt zu Jesu Füßen, sagt nichts, zumindest lesen wir es nicht, hört zu und ist absolut im Sein. Maria hat offensichtlich verstanden, dass es für Jesus total okay ist, wenn sie einfach nur da ist, bei ihm. Ich glaube, das ist das eine, was Jesus, das ist das, was Jesus meinte mit das eine, als er Martha antwortete. Das ist das eine, was Maria nicht genommen wird. Maria ist ganz bei ihm, Jesus, und er hat seinen Blick auf sie gerichtet. Sie sitzt unter Jesu Blick und nicht unter dem Blick der Menschen mit all ihren Erwartungen. Dieses Dasein bedeutet Liebe. Dasein und offen sein und zuhören. Davon spricht Jesus. Wenn ich nicht da sein darf, echt sein darf, wie soll ich dann lieben? Und darauf bezieht sich das von Jesus angesprochene Liebesgebot. Er ist an der Wahrheit interessiert, an dem Echtzustand. Es ist noch nicht mal der Ist-Zustand, sondern ich fand Echtzustand passt da einfach besser. Wo wir das Problem haben, ist dort auf diesen Echtzustand hinzuschauen, geschweige denn dort zu verweilen. Denn es ist nicht alles okay in diesem Echtzustand. Wir haben Dinge, die nicht okay sind, die wir lieber verbergen oder leugnen. Es ist nicht alles cool, bei keinem von uns. Da kann so viel sein, was weh tut. Tiefe Verletzungen, Trauer, Wut, Emotionen, die wir lieber nicht hätten. Oder auch Dinge, die wir versemmelt haben, wo wir Mist gebaut haben. Und hier setzt Jesu Weg an. Er sagt, du kannst dies nicht alleine lösen. Und du musst es nicht alleine lösen. Was ist denn da Jesu Weg? Genau da dürfen wir sein, ganz ehrlich und echt. Jesus sagt zu, dass er da ist. Er ist immer da. Nur wir sind nicht immer da. Gott ist nicht schwer zu finden. Wir sind schwer zu finden. Wir verstecken uns gerne. Das war im Garten Eden auch schon so. Da ist Gott auf die Suche nach uns gegangen. Und er sucht heute nach dir und nach mir. Aber wir sind ja so beschäftigt mit all unserem Tun, mit unserem Sich-Wegmachen, mit dem Nicht-Aushalten. Gott sucht uns. Und er ist an dem echten Du interessiert. Ihn interessiert nicht dein Fake-Ich, dein Idealbild, dein Perfektionismus und alles, wo wir denken, wie toll und großartig wir doch sind. Sondern ihn interessiert das Echte, das, was so ist, wie es ist. Jesus ist für dich und für mich gestorben. Er ist da, kann man sagen, durch die Hölle gegangen. Da hat er vor unserem Dunkel keine Angst. Wir haben oft Angst vor unserem Keller mit den Leichen. Dinge, die nicht vorzeigbar sind. Aber Gott hat da keine Angst vor. Er ist interessiert an der Realität und was Maria verstanden hat, ist ein simpler Satz. Der liebende Blick Jesus sagt eine Sache aus. Du darfst sein. Stellt euch die Stille von dem Gedankenspiel mal nochmal vor. Wieder jemand in die Stille sagt, du darfst sein. Das ist okay, dass du gerade nicht rotierst. Dieser Satz, du darfst sein, klingt eigentlich sehr einfach. Natürlich darf ich sein, ich bin ja da. So oder so. Aber wir verknüpfen dieses Sein dürfen oft mit irgendwelchen Leistungen und Erwartungen. Die Leute erwarten. Ich sollte eigentlich. Ich muss mich mehr. Ihr kennt auch diese Sätze. Nein, du darfst sein, so wie du bist. Auch wenn du gerade nichts leistest, wenn dein Tag nicht vorzeigbar war und wenn du dich nicht danach fühlst. In diesem Herz-zu-Herz-Gespräch entsteht Entwicklung, Veränderung und Wachstum. Dort möchte in dir echtes Leben aufblühen. Gott genießt dich. Und er freut sich an dir und deiner Wahrheit. Im Hohen Lied der Liebe im Korintherbrief steht, die Liebe freut sich an der Wahrheit. Und der Umkehrschluss wäre, da Gott die Liebe ist, nimmt er dich mit deiner ganzen Wahrheit an und sagt dir, ich finde es großartig, dass du da bist. Nur du. Ich würde gerne mit euch nochmal eine kleine Sache machen. Ihr sitzt jetzt gerade alle. Macht nochmal die Augen zu. Lasst das, was ihr jetzt gehört habt, einmal wirken und stellt euch vor, was Gott dir sagt, was er dir gerade ganz persönlich zusagen möchte. Oder bring ihn deine Frage, deine Sorge. Wenn ich nicht leiste, was ist dann? Wenn ich nicht tue, mache, erfülle, kannst du mich dann lieben? Reiche ich dann? Spürt dir mal nach, ihr sitzt einfach. Eure Füße auf dem Boden. Euren Puls. Fühlt ihr euer Herz klopfen? Seid einfach da. Mit Gott. Und Gott sagt dir, ich finde es großartig, dass du da bist. Amen.